Deutschlandfunk, eine Welt.
Bis zum bitteren Ende. Wir sprechen in eine Welt darüber, was der noch amtierende amerikanische Präsident in seinen letzten Wochen im Weißen Haus noch beschließen oder veranlassen kann. Wir blicken in dem Kontext auch auf Taiwan. Der Inselstaat hofft nach wie vor auf ein Handelsabkommen mit den USA. Außerdem sind wir in Marokko und der Westsahara unterwegs. Der Waffenstillstand könnte zerbrechen. Und zum Schluss blicken wir nach Burkina Faso, wo Hunger und Gewalt den morgigen Wahlgang erschweren wird. Am Mikrofon begrüßt Sie an dieser Stelle Britta Fecke. Die Zeit zwischen der Wahl Anfang des Monats und der Vereidigung des neuen Präsidenten am 20. Januar nutzt der noch amtierende Donald Trump nicht etwa, um einen geordneten Übergang vorzubereiten, sondern um Entscheidungen zu treffen bzw. Befehle zu erlassen, die seinem Nachfolger das Leben und die Amtszeit schwer machen werden. Wie zum Beispiel der überstürzte Teilabzug der US-Truppen aus Afghanistan und dem Irak. Über die letzten Wochen im Weißen Haus, was Trumps Kritiker noch befürchten müssen, darüber habe ich mit Doris Simon, unserer Korrespondentin in Washington, kurz vor der Sendung gesprochen und wollte von ihr wissen, ob es an dem überhasteten Truppenabzug in Afghanistan auch Kritik in den eigenen Reihen gab.
Ja, die gibt es, Frau Fecke. Schon bevor die Entscheidung offiziell wurde, hatte sogar der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, der sich ansonsten gerade mit Kritik an Trump absolut zurückhält, hatte gesagt, das sei überhaupt keine gute Idee, was einmal den Schutz vor Terror im eigenen Land angehe. Und generell sollten jetzt in den nächsten Wochen keine größeren Entscheidungen zur Außenpolitik getroffen werden. Es haben sich auch andere führende Republikaner kritisch geäußert zu diesem Punkt des Abzugs. Liz Cheney zum Beispiel äußerte sich, eine Abgeordnete, Trump sei in der Gefahr, denselben Fehler zu machen wie 2011 Präsident Obama, als er nach dem Sieg über Al-Qaida die Truppen aus dem Irak abgezogen habe und danach sei dann ISIS, der Islamische Staat, gekommen. Eine Entscheidung, sagte sie weiter, gegenüber Truppenstärken, die sollten vor Ort gemacht werden und nicht nach politischen Zeitvorgaben aus Washington. Dahinter steht natürlich, dass Präsident Trump versprochen hat, die Truppen zurückzuholen. Ursprünglich hat er immer gesagt, zu Weihnachten. Da hatte die Militärspitze und hatte auch der frühere Verteidigungsminister Esper schon lange gesagt, zu Weihnachten, das ist unrealistisch, das geht nicht. Nun hat er Esper entlassen und macht es trotzdem. Aber wie gesagt, Kritik gibt es an diesem Punkt durchaus und auch von mehreren prominenten Republikanern. Auch der frühere nationale Sicherheitsberater John Bolton hat sich sehr kritisch geäußert, das sei überhaupt keine gute Idee. Und er hat kritisiert, dass sich Donald Trump, das ist offensichtlich, nicht interessiere für den internationalen Kontext und auch nicht für die laufenden Verhandlungen mit den Taliban. Dieser Schritt von Donald Trump freut die Taliban, das haben sie ja offiziell erklärt, und erschwächt zugleich die afghanische Regierung.
Lassen Sie uns kurz noch in der Region bleiben. Kann Donald Trump auf seine letzten Tage im Amt auch noch das mögliche Nuklearabkommen mit Iran erschweren? Denn Biden hatte ja schon gesagt, dass er das Atomabkommen gerne wiederbeleben möchte.
Ja, das kann er und das tut er derzeit auch. Im Augenblick gerade mit nochmal verschärften Sanktionen, die natürlich immer den Hardlinern in Teheran Gelegenheit bieten zu sagen, seht ihr, es hat überhaupt keinen Sinn, mit denen in Washington zu reden, die wollen uns doch nur Böses. Es gab Hinweise, dass Donald Trump seine Berater gefragt hat, ob denn nicht noch ein Militärschlag möglich sei auf den Iran in den letzten Wochen seiner Amtszeit. Die haben ihn anscheinend davon abbringen können. Ich sprach eben schon vom früheren Sicherheitsberater John Bolton. Der glaubt nicht, dass es noch zu einem solchen Militärschlag kommen werde. Bolton sagte, das seien erratische Überlegungen. Nun gut, auf der anderen Seite weiß man, der Präsident ist erratisch. Und tatsächlich, mit Blick auf Joe Biden, der wieder gerne die USA zurückführen will in das Atomabkommen, wenn bestimmte Bedingungen vom Iran erfüllt werden, wird natürlich dieser Schritt sehr schwer gemacht, wenn jetzt hier zusätzliche Hürden aufgebaut werden. Und ein Militärschlag würde wahrscheinlich auf längere Sicht jede Annäherung zwischen Teheran und Washington unmöglich machen und auch eine baldige Rückkehr der USA wahrscheinlich unmöglich machen, weil es eben nicht nur die Hardliner in Teheran stärkt, sondern natürlich auch die Hardliner in Washington und eine zusätzliche Hürde ist für den künftigen Präsidenten Joe Biden. Die Trump-Administration und Außenminister Pompeo versuchen aber auch auf anderen Wegen Pflöcke einzuschlagen, was das Verhältnis der USA zum Iran angeht. Zum Beispiel hat es jetzt ein Waffengeschäft mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gegeben, die sich ja auch klar gegen den Iran positionieren. Über 23 Milliarden Dollar. Die Vereinigten Arabischen Emirate werden die modernsten Waffen der USA bekommen, darunter auch den F-35 Kampfjet. Es gibt außerdem Überlegungen, die Houthi-Rebellen im Jemen, die eng verbunden sind mit dem Iran, zur Terrororganisation zu erklären. Und das würde neben vielen anderen Dingen ein Friedensabkommen im Jemen extrem erschweren, sagen die Vereinten Nationen, die gerade darüber im Jemen und schon länger verhandeln und Hilfsorganisationen warnen, dass eine solche Erklärung der Houthi-Rebellen zur Terrororganisation humanitäre Hilfe im Jemen grundsätzlich gefährden würden und damit das Leben von 24 Millionen Jemeniten.
Nun hat Donald Trump ja nicht nur in der Region für weitere Verhärtung gesorgt. Außenpolitisch hatte er sich auch auf einen Handelskrieg mit China eingelassen. Ist zu erwarten, dass er in den letzten Wochen seiner Amtszeit auch da noch einmal nachlegt?
Tatsächlich weiß hier niemand, was noch kommt in den letzten Wochen von Donald Trumps Amtszeit. Es gibt Gerüchte, dass er noch einmal Sanktionen, Strafzölle, Maßnahmen in welcher Form auch immer gegen China verschärfen wird, auch um es hier Joe Biden schwerer zu machen. Es ist nicht so, dass Joe Biden jetzt eine Laissez-faire-Politik gegen China vertreten wird. Ich glaube nicht, dass die beiden in dem, was faktisch gegenüber China und dem Auftreten gegenüber dessen Handelsgebaren angeht, dass dort sich Biden und Trump sehr unterscheiden werden. Aber jetzt noch einmal nachzulegen von Trumps Seite, dass, wenn das käme, wäre das natürlich auch gegen die neue Administration gerichtet.
Lassen Sie uns einmal ganz kurz auf die Innenpolitik schauen. Welche Weichen wird Trump dort noch stellen, um seinem Nachfolger das Regieren schwer zu machen?
Ja, dort gibt es zum Beispiel die Ankündigung seit Beginn der Woche, dass Unternehmen sich melden können und ihr Interesse an Pacht für Landzellen für Erdölbohrungen anmelden können in einem Naturschutzgebiet in der Arktis in Alaska. Das ist der erste Schritt dieser Aufruf, um dort anschließend Konzessionen zu vergeben. Hier muss man wissen, Joe Biden hat sich ganz klar positioniert, wie die Demokraten insgesamt, gegen Erdöl- und Erdgasbohrungen in diesem Naturschutzgebiet an der arktischen Küste. Der Kongress hatte 2017 die Grundlage, damals war er noch komplett in republikanischer Hand, gelegt und grundsätzlich Bohrungen erlaubt. Dazu allerdings ist zu sagen, auch wenn dieser Schritt sich ganz klar dagegen richtet, hier etwas zu verändern in der nächsten Administration von Joe Biden, ist lange nicht gesagt, dass dieses Naturschutzgebiet freigegeben wird für Bohrungen. Denn jede dieser Lizenzen muss geprüft werden von Bundesbehörden, von Bundesagenturen. Das ist ein Prozess, der wird sich hinziehen, der wird nicht abgeschlossen sein bis zum 20. Januar. Der ist ergebnisoffen und insofern kann es durchaus sein, dass hier die Trump-Administration etwas angestoßen hat, dass es aber letztlich nicht kommt zur Vergabe von Lizenzen in diesem Naturschutzgebiet.
Trumps letzte Meter, was bis zur Amtsübergabe noch passieren könnte, darüber sprach ich mit unserer Korrespondentin in Washington, Doris Simon. Rund 8 Monate sollen der noch amtierende Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und nun treffen sie gleich zweimal aufeinander. Gestern nahmen beide am Asien-Pazifik-Gipfel teil und heute werden sie bei dem G20-Gipfel erneut aufeinandertreffen. Schon gestern trat Xi Jinping sehr selbstbewusst auf, denn im Handelskrieg mit China musste Trump in der vergangenen Woche eine herbe Niederlage hinnehmen. China hat mit 14 anderen asiatisch-pazifischen Ländern das größte Freihandelsabkommen der Welt abgeschlossen, in dem sich auch westliche Alliierte wie Japan und Südkorea mit China verbündet haben. Ein herber Schlag für Trump, aber auch für Taiwan. Die Insel ist wegen ihres belasteten Verhältnisses zu China nicht Teil des neuen Freihandelsabkommens. Dagegen arbeitet Taiwans Regierung seit langem aber auf ein gemeinsames Handelsabkommen mit den USA hin. Katrin Erdmann schildert die politischen und auch die wirtschaftlichen Pläne Taiwans.
Taiwans Schweinezüchter sind sauer auf ihre Chefin, Präsidentin Tsai Ing-wen. Die hatte im Sommer den Weg für Schweinefleisch aus den USA freigemacht. Die Taiwaner fürchten nicht nur die Billigkonkurrenz, sondern auch die mindere Qualität. Denn in den USA wird dem Schweinefutter ein Wachstumsförderer beigemischt. Doch Taiwan war unter Zugzwang, die Fleischimporte eines der Haupthindernisse für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wenn dieses Problem aber beseitigt sei, so der Präsident der amerikanischen Handelskammer in Taiwan, Liu Siebold, dann könne man auf ein Handelsabkommen hinarbeiten. Und weil US-Fleisch ab nächstes Jahr nun auf taiwanische Teller kommt, ist man dem ein ganzes Stück näher gekommen. Unter US-Präsident Trump haben sich beide Länder erheblich angenähert. Nicht zuletzt durch den Handelskrieg zwischen den USA und China ist die Pazifikinsel mit seinen Mikrochips und der Elektronik ein wichtiger und verlässlicher Zulieferer für Hochtechnologie geworden. Präsidentin Tsai Ing-wen Anfang November in der amerikanischen Handelskammer in Taiwan. Die Vereinigten Staaten waren schon immer ein wichtiger Wirtschaftspartner für Taiwan. In der ersten Jahreshälfte betrug Taiwans Handel mit den USA mehr als der Indiens. Taiwan wurde zum 9. größten Handelspartner und 11. größten Exportmarkt für die USA. Taiwan hat im Handelskrieg zwischen den Großmächten geschickt eine Lücke besetzt. So sperrte es von Anfang an seinen Markt für den chinesischen Mobilfunkanbieter Huawei und empfahl sich dadurch als Partner in sicherheitskritischen Bereichen. TSMC aus Taiwan, einer der weltweit größten Halbleiterhersteller, will in Arizona für umgerechnet 10 Milliarden Euro eine Chipfabrik bauen. Andersherum wollen die US-Konzerne Google und Microsoft Rechenzentren auf der Insel bauen und viele tausend Arbeitsplätze schaffen. Ein bilaterales Handelsabkommen könnte diese Partnerschaft noch verstärken, so Präsidentin Tsai. Durch ein solches Abkommen könnten Taiwan und die USA sicherlich Kapital daraus schlagen, dass sich unsere Industrien ergänzen und letztendlich beiden Ländern Vorteile bringen. Taiwan profitiert zudem davon, dass viele Staaten weltweit ihre Lieferketten überdenken und sich unabhängiger von China machen wollen. Und dennoch, trotz aller Erfolge hat Taiwans Wirtschaftspolitik gerade erst einen Dämpfer erhalten. Bei der neuen regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft, einem Freihandelsabkommen zwischen 15 Ländern aus der Region, muss es draußen bleiben, weil schon China Mitglied ist und damit aus Sicht der Volksrepublik automatisch auch Taiwan. Doch selbst falls Taiwan verärgert sein sollte, so ließ sich Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua davon Anfang der Woche nichts anmerken. Zum jetzigen Zeitpunkt sollten wir unsere Bemühungen nicht auf eine Mitgliedschaft in der RECP richten. Taiwan arbeitet eher an einer engeren Zusammenarbeit mit Indien, das ebenfalls auf Distanz zu China gegangen ist und sich auch nicht dem Freihandelsabkommen angeschlossen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Erstmal konzentriert sich Taiwan jetzt auf die USA und darauf, dass der Wirtschaftsdialog auch im kommenden Jahr mit dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden weitergeht und vertieft wird.
Taiwan hofft auf ein US-Handelsabkommen. Details schilderte uns Katrin Erdmann.
Thank you.
Morgen werden in Burkina Faso ein neues Parlament und ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Roch Kaboré, der erste demokratisch legitimierte Präsident nach dem Sturz des Diktators, tritt noch einmal an und neben ihm 12 weitere Kandidaten. Diese Wahlen finden unter erschwerten Bedingungen statt, denn die islamistische Gewalt hat in dem Sahelstaat besonders stark zugenommen. In etwa 17% der Landesfläche lässt die Regierung aus Sicherheitsgründen deshalb gar nicht erst wählen. Beobachter fürchten nun eine ähnliche Situation wie in Mali. Neben den Islamisten haben auch die Folgen des Klimawandels zu einer massiven humanitären Krise geführt. Bettina Rühl schildert aus dem Staat.
Wahlkampf in einem Ort im Zentrum von Burkina Faso. Zu Hunderten sind die Anhänger von Séphane Diabré gekommen, dem Präsidentschaftskandidaten der wichtigsten Oppositionspartei UPC. Diabré geht in seiner Rede vor allem auf die wirtschaftliche Lage ein. Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Eine Wirtschaft ist abhängig von dem, was die Bevölkerung produziert, ist abhängig von der Industrie. In meinem Programm lege ich den Schwerpunkt auf die industrielle Revolution. Wir müssen mechanische Industrien schaffen. Ich möchte, dass Burkina die Fabrik der ganzen Region wird, sogar die Fabrik Afrikas. Und letztlich die Fabrik der ganzen Welt. Ich möchte, dass Burkina Faso den Platz einnimmt, den China heute hat. Diabré verspricht mehr Arbeitsplätze, vor allem für junge Menschen und Frauen, hier in einer Sendung des nationalen Fernsehens BFI. Seine Zuhörer stehen und sitzen dicht gedrängt. Niemand trägt einen Mund-Nasen-Schutz. Die Corona-Pandemie selbst ist in Burkina Faso kaum ein Problem. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie haben die Bevölkerung deutlich härter getroffen als das Virus. Und schon vor dem Beginn der Pandemie lebte fast die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Entsprechend scharf kritisiert ein Sprecher der Jugendorganisation der oppositionellen UPC die Regierung unter Präsident Roch-Christian Kaboré, der morgen bei der Präsidentschaftswahl noch einmal antritt. Was haben sie in den vergangenen 5 Jahren erreicht, während sie an der Macht waren? Auf jeden Fall nichts für die jungen Menschen. Es ist Zeit, den Fehler von 2015 zu korrigieren. Die Angriffe bewaffneter Islamisten auf Menschen und Dörfer, vor allem im Norden des Landes, sind hier im Zentrum von Burkina Faso nicht das beherrschende Thema, auch nicht die Not der vielen Flüchtlinge. Das ist anders in der Stadt Kaya. Sie liegt etwa 100 Kilometer nordöstlich von Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos. Mehr als 300.000 Binnenflüchtlinge haben hier vor Angriffen und Kämpfen in anderen Landesteilen Zuflucht gesucht. Ihre Zahl ist 3-mal so hoch wie die der ursprünglichen Bewohner. Kaya wird deshalb längst die Heimat der Vertriebenen genannt. Hier wirbt ein weiterer Oppositionskandidat um Stimmen. Der ehemalige Premierminister Kadré Désiré Ouédraogo reagiert im Wahlkampf vor allem auf die schlechte Sicherheitslage. Er verspricht, Frieden und Sicherheit nach Burkina Faso zurückzubringen, die Burkinabé miteinander zu versöhnen. Ich möchte besonders betonen, dass Burkina Faso für seine Entwicklung alle seine Töchter und Söhne braucht. Deshalb werde ich dafür sorgen, dass niemand mehr wegen seiner politischen Überzeugung aus Burkina Faso fliehen muss. Auch diese Versprechen werden nicht zu realisieren sein, ebenso wenig wie die Verheißung einer industriellen Revolution, mit der UPC-Kandidat Séverin Diabré um Stimmen wirbt. Die Bevölkerung ist sich dessen bewusst, sagt Mahamudu Sabadogo. Er arbeitet für das Afrikanische Institut für Sicherheitsstudien in Burkina Faso. Die Bevölkerung glaubt nicht mehr an Wahlen und nicht mehr an Politiker, weil sich die Politik als derart schwach erwiesen hat. Die Wahlen sind nur noch eine Prozedur, eine Formalie, bei der die Leute einen Schein ausfüllen. Ich gehe davon aus, dass die Wahlbeteiligung sehr niedrig sein wird, weil die Menschen völlig desillusioniert sind, was die Leistungen der Politiker angeht. Die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass man von ihnen nichts erwarten kann. Die Regierung ist mit vielen Krisen konfrontiert und versagt in allen Bereichen. Islamistische Gruppen haben ihren Einflussbereich in den vergangenen 2 Jahren in rasantem Tempo ausgeweitet. Die Situation in Burkina Faso ist wegen der durchlässigen Grenzen eng mit der Lage in Mali und Niger verbunden. Mehrere islamistische Gruppen kämpfen gegen die jeweiligen Regierungen, gehen aber auch mit Gewalt gegen Zivilisten, vor allem in Dörfern, vor. Verschärft wird die Lage dadurch, dass die zu Al-Qaida und zum sogenannten Islamischen Staat gehörenden Extremisten gegeneinander kämpfen. Gewalttätige Extremisten haben in diesem Jahr schon fast 2000 Menschen getötet. In ihrem Anti-Terrorkrieg macht die Armee ihrerseits immer wieder unbeteiligte Zivilisten zu Opfern, kritisieren Menschenrechtsorganisationen. Weil islamistische Milizen Schulen, Lehrer und Schüler gezielt angreifen, mussten nach UN-Angaben bereits mehr als 4000 Schulen schließen. Die radikalen Islamisten verurteilen die dort gelehrte Bildung als westlich und gegen Gott gerichtet. Über 12 Millionen Kinder und Jugendliche können nicht unterrichtet werden. Nirgendwo anders auf der Welt sind so viele Menschen in so kurzer Zeit zu Flüchtlingen und Vertriebenen geworden wie in Burkina Faso, nämlich mehr als 1 Million Menschen, berichten die Vereinten Nationen. In einer solchen Lage sind allgemeine und freie Wahlen kaum möglich. Tatsächlich werden die Wahllokale in den instabilsten Regionen nicht geöffnet. Etwa 400.000 Wahlberechtigte sind dadurch ausgeschlossen. Bevor der Wahlkampf eröffnet wurde, hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, wonach die Wahlen unabhängig von der Zahl der Wählerinnen und Wähler und der Zahl der geöffneten Wahlbüros legitimiert sein werden. Die Legitimität wird also nur in Frage gestellt, wenn die Wahlen wegen des Vorwurfs der Fälschungen oder anderen Manipulationen angefochten werden. Was dieses Gesetz nicht regeln kann, ist das Vertrauen, das die Bevölkerung in die Gewinner einer solchen Wahl haben werden. Und das wird gering sein, so viel scheint jetzt schon festzustehen.
Bettina Rühl berichtete für uns aus Burkina Faso. Fast 30 Jahre hat der Waffenstillstand zwischen Marokko und der Befreiungsbewegung der Sahrawi gehalten. Die Sahrawi sind ein Nomadenvolk der Westsahara. Doch Marokko besetzt seit dem Abzug der ehemaligen Kolonialmacht Spanien 1975 große Teile der Westsahara. Die Befreiungsbewegung der Nomaden, Polisario genannt, kämpft bis heute dagegen an. Doch jüngste Vorfälle deuten darauf hin, dass dieser Kampf bald ein bewaffneter sein könnte. Dunja Sadaki berichtet.
Ende des Waffenstillstands in der Westsahara nach fast 30 Jahren. So haben es Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung Polisario verkündet. Der Hintergrund: Marokko hatte am 13. November eine Militäroperation in der Region gestartet. Die Begründung: Der Grenzübergang für Warenverkehr in Guerguera zwischen der Westsahara und Mauretanien sei von den Polisario blockiert worden. Kurz zuvor hatte der marokkanische König Mohammed VI. Anlässlich des 45. Jahrestag des Grünen Marsches verkündet: Wir bekräftigen unsere kategorische Ablehnung der inakzeptablen Maßnahmen, mit denen versucht wird, den Verkehrsfluss zwischen Marokko und Mauretanien zu behindern, um den rechtlichen und historischen Status des Gebietes zu ändern, um auf illegale Art und Weise die Ressourcen der Region zu erlangen. Wie jedes Jahr wiederholt das marokkanische Staatsoberhaupt auch, dass Marokko kein Sandkorn der Westsahara abtreten werde. Der Grüne Marsch ist in Marokko ein besonderer Nationalfeiertag. Er markiert das Datum, als Hunderttausende Marokkaner dem Ruf des damaligen Königs Hassan II. Folgten und sich in der Westsahara ansiedelten. Seitdem kontrolliert und verwaltet das Königreich einen Großteil des Gebietes, nachdem es bis dahin spanische Kolonie war. Als die Spanier abzogen, beanspruchten Marokko, Mauretanien und die Bewegung Polisario das Gebiet. Die Polisario wollten einen eigenen Staat und riefen die Demokratische Arabische Republik Sahara aus. Es kam zu jahrelang bewaffneten Auseinandersetzungen. Die Vereinten Nationen setzten 1991 einen Waffenstillstand durch. Die UN-Mission MINURSO, an der auch Militärbeobachter der Bundeswehr beteiligt sind, sollte eine Volksabstimmung zur Zukunft der Westsahara vorbereiten. Doch das Referendum fand nie statt. Marokko will nur ein Referendum erlauben, wenn die Region im Staatsgebiet verbleibt und bietet nur eine Autonomie innerhalb des marokkanischen Königreichs an. Das lehnt die Polisario ab. Seitdem steckt der Konflikt in einer Sackgasse. Jetzt im November kam es in Guéguerat zu dem schwerwiegendsten Zwischenfall in der Westsahara seit dem Waffenstillstand. Die Angst vor einem Krieg ist wieder da. Dass das realistisch ist, bezweifelt die Politikwissenschaftlerin Khadija Mohsen Finan von der Universität Paris-Panthéon-Sorbonne. Algerien, das die Polisario unterstützt, hat kein Interesse daran, in einen Krieg einzutreten. Es hat seine eigenen Probleme. Die Polisario hängt militärisch von den Entscheidungen in Algier aber ab. Und die sehen sich der marokkanischen Armee gegenüber, die eine der hochgerüsteten Armeen Afrikas ist und die seit 2018 nochmal deutlich aufgerüstet hat. Das heißt, da ist ein Ungleichgewicht der Kräfte und daher hat die Polisario kein Interesse an einer militärischen Eskalation.
Donc le Front Polisario n'a aucun intérêt à entrer dans une escalade militaire.
Eine Lösung im Konflikt ist trotzdem dringend nötig, zum Beispiel für die Flüchtlinge aus der Westsahara in den Camps auf algerischem Staatsgebiet. Bis in die 90er Jahre hinein sind dorthin viele Menschen von den kriegerischen Auseinandersetzungen geflohen. Heute leben dort rund 170.000 Menschen in Flüchtlingscamps sowie in Tindouf. Eine rund 3000 Kilometer lange Mauer mit zahlreichen Landminen trennt nun viele Familien, sagt Mohamed Uleda, Direktor des Museums des Widerstandes. Diese Mauer hat schwerwiegende humanitäre Folgen gehabt, weil sie das sahrauische Volk in zwei Teile geteilt hat. Ein Teil hinter der Mauer, die unter marokkanischer Besetzung lebt, und ein Teil in den befreiten sahrauischen Gebieten. Bei dem Westsahara-Konflikt geht es aber keineswegs nur um dürres Ödland. Die Region am Atlantik gilt als phosphatreich, hat großen Fischreichtum, Tourismuspotenzial, möglicherweise Öl. Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung Polisario beklagen, sie hätten nichts vom Reichtum der Bodenschätze und würden unterdrückt, die Menschenrechte missachtet. Obwohl die Situation verfahren ist, konnte Marokko seine politische Position in den letzten Jahrzehnten stärken, sagt Politikwissenschaftlerin Khadija Mohsen Finan. Marokko gilt als stabiles Land in einer Region, die zunehmend vom Terrorismus befallen wird. Als verlässlicher Partner in der Migrationspolitik. So habe Marokko sowohl unter afrikanischen Staaten als auch außerhalb des Kontinents Einfluss gewinnen können. Marokko verfolgt seit einigen Jahren eine Politik der Softpower unter König Mohammed VI. Eine Politik der 0% Feinde. Marokko hat abgesehen von Algerien und dem Iran praktisch keine Feinde und verknüpft seine Diplomatie mit der Anerkennung der Westsahara als Staatsgebiet. Das heißt, es hat Allianzen geschmiedet als verlässlicher Partner für westliche Länder, aber auch für immer mehr Golfstaaten. Das hat dazu geführt, dass Marokko in der Westsahara nach Gusto handeln kann und niemand fragt mehr danach, nicht einmal die Vereinten Nationen. Damit spricht Khadija Mohsen Finan auch an, dass bei den Gesprächen über eine Verlängerung des MINURSO-Mandats im Oktober das Referendum nicht einmal mehr Thema gewesen sei. Der Konflikt in der Westsahara ist aber auch schlecht für Marokko. Er lähmt die Region, da die Grenzen zwischen Algerien und Marokko dicht sind und das Verhältnis eisig. Dabei wäre es wichtig, dass gerade Marokko und Algerien stärker zusammenarbeiten, zum Beispiel für die Sicherheit in der Region. Bisher verwenden beide Staaten enorme Summen auf einen Konflikt, der seit Jahren festgefahren ist. Ressourcen, die in der Antiterrorbekämpfung hilfreicher sein könnten. Denn der Terrorismus in Nordwestafrika breitet sich weiter aus und der Westsahara-Konflikt könnte auch ein Nährboden für frustrierte Jugendliche werden, die sich radikalem Gedankengut zuwenden.
Dunja Sadaki über den Konflikt in der Westsahara. Und damit endet eine Welt. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht noch ein schönes Wochenende.